Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Ihr hört den Podcast für außergewöhnliche Lebensgeschichten, diesmal mit Antje Hartmann, einer Frau, deren Leben sich irgendwo zwischen Krankenhausflur, Kreuzberger Pflegealltag und Bühne bewegt. Obendrauf ist sie ein Riesenfan dieses Podcasts und von Flux FM. Hat mir ihre Geschichte geschildert und so sind wir zueinander gekommen. Denn ich finde es wirklich wichtig, auch mal jemanden aus der Pflege und dem Gesundheitssektor zu Wort kommen zu lassen. Wer diesen Podcast noch nicht gehört hat, mein Name ist Matti Geier und ich habe mit Antje über ihr ganzes bisheriges Leben gesprochen.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Du bist 1977 in Ost-Berlin geboren. Deine Familie war medizinisch geprägt. Wo bist du genau groß geworden?
Genau, also ich bin in Pankow geboren, also eigentlich Berlin-Buch, aber das gehört ja zu Pankow. Und bin aufgewachsen in Pankow, Niederschönhausen.
Ach so, und dein Onkel, habe ich gelernt, war Regisseur in der DDR.
Ja.
Hat ganz viele DEFA-Märchenfilme gemacht. Unter anderem am kleinen Muck mitgewirkt,
ja,
oder? Wie cool.
Genau, der war Drehbuchautor und auch Regisseur, vorwiegend für Märchenfilme. Hat also in den 50ern letztendlich das sich da so positioniert und Tatsache wirklich ziemlich erfolgreich. Das Feuerzeug hat er auch gemacht. Die Weiße Nacht, Rosenrot, die Goldene Gans, einige Kracher so, die auch jedes Jahr Weihnachten laufen. Also ein sehr interessantes Leben, muss ich sagen. Ja, und da hat er natürlich schon einiges erzählt und uns Kinder ja so lustig bespielt, sag ich mal, ne, so kreativ. Waren schon lustige Spiele.
Und du wolltest ja eigentlich auch sowas Kreatives machen, aber deine Eltern wollten, dass du was Vernünftiges oder in Anführungszeichen machst.
Ja, also wir sind schon medizinisch geprägt. Also mein Vater war Zahnarzt und meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet. Und kurz nach der Wende, gefühlt waren da alle Wege halt offen, aber man war auch komplett überfordert. Ne? Das gab es ja vorher nicht, dass man so wählen konnte. Ne? Wir sind dann letztendlich doch zu dem eher mal geregelten Weg, haben wir uns entschieden. Gleich, ich dann natürlich dachte, ob da nicht womöglich meine kreative Art flöten geht. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, erstmal habe ich dann den sauren Apfel gebissen und bin auch in eine medizinische Richtung gegangen.
Krankenschwester geworden.
Genau, ich habe in den 90ern im jüdischen Krankenhaus Krankenschwester gelernt. Und
das ist in Moabit?
Nee, das ist im Wedding. Und das war halt ja eine skurrile Zeit, weil das war, wie gesagt, 95 bis 98 habe ich da gelernt. Und ja, klingt jetzt vielleicht auch komisch, aber in der DDR hatte man jetzt nicht so Berührungspunkte mit verschiedenen Nationalitäten. Und als ich dann da halt an das Krankenhaus kam, speziell am jüdischen, war gefühlt auf jeder Station waren tausende Nationalitäten.
Ja, und im Wedding ja auch.
Genau. Ja. Und ich war irgendwie maximal überfordert, weil ich, also jetzt nicht, weil mich das jetzt nicht interessiert hätte, sondern also alleine der Tatbestand, dass man irgendwie in einem Krankenhaus unterwegs ist, ist ja schon mal verrückt, so Leute plötzlich anfassen, so, ne? Und dann noch so viele unterschiedliche Lebensläufe. Das war schon besonders, sagen wir es mal so.
Ja, okay. Auf welcher Station warst du dann?
Na, du machst ja mehrere. Also das Haus selber hat nicht so viele Stationen. Also hatte eine Chirurgie, so eine internistische. Wir waren bekannt für eine PSA, psychosozial. Das waren so die Alkoholiker. Da war die sehr bekannt dafür, die Klinik zum Entzug. Und wofür sie noch ganz bekannt war, war für die Neurologie, nämlich MS. Also Multiple Sklerose Abteilung so. Und die sind wir schon so durchlaufen, aber alle Fachabteilungen haben wir dann natürlich über Berlin verteilt gehabt, ne? Also im Friedrichshain war ich, also Krankenhaus Friedrichshain, dann war ich im Lindenhof Kinderabteilung.
Und wo wurdest du dann später eingesetzt oder was war so dann dein Schwerpunkt?
Meinst du jetzt nach der Ausbildung?
Nach der Ausbildung.
Naja, mir war schon in der, also ich habe die Ausbildung angefangen und ich konnte natürlich auch Blut sehen und das alles, um es mal vorwegzunehmen, aber es ist schon sehr speziell. Du wirst ja sofort auf die Leute losgelassen. Also da gibt es ja nicht irgendeine Vorbereitung. Du machst ja nicht irgendeinen Kurs, so wie trete ich an Menschen ran oder wie fasse ich einen Menschen an. Ich meine, da liegt dann halt jemand vor dir und dann heißt es, miss mal Blutdruck oder so. Ich habe in den 3 Jahren schon gemerkt, dass das nicht unbedingt meins ist. Der Witz war dann, auf der Examsparty kam der OP, also nicht der OP, sondern die OP-Schwestern zu mir und meinten, ob ich Lust hätte, da zu arbeiten. Dachte ich so, OP, habe ich jetzt gar nicht so gemerkt, dass ich mich da offensichtlich ganz gut geschlagen habe. Das ist ja auch anstrengend da so, ne? Und dann habe ich gesagt, oh, das ist total nett, ich fühle mich auch geehrt. Aber nee, also mein Weg hört jetzt hier gerade auf, so mit dem Krankenhaus und Gedöns und so. Ich würde jetzt gern erstmal andere Wege einschlagen.
Okay. Ja, wenn man über Pflege in Berlin spricht, spricht man über ein System, das riesig ist und gleichzeitig oft trotzdem unsichtbar bleibt. In der Hauptstadt gibt es laut aktuellen Zahlen der Berliner Krankenhausgesellschaft über 60 Krankenhäuser und Kliniken mit Zehntausenden Beschäftigten im Schichtdienst. Pflegekräfte, Ärzte, Therapeuten, Verwaltung. Ein System, das 24/7 läuft und zwar oft am Limit. Der Druck auf die Pflege wächst. Fachkräftemangel, hohe Arbeitsbelastung, komplexere Patientensituationen und immer weniger Zeit pro Mensch. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Geschichte von Antje Hartmann. Und trotzdem erzählt sie nicht nur von Belastung, sondern eben auch von Nähe, von Begegnungen, von Momenten, die bleiben. Krankenschwestern haben ja unglaublich viel zu tun, ne? Also ja. Das hast du ja auch in der Ausbildung gemerkt, weil Krankenhäuser immer permanent unterbesetzt sind. Bist du auch schon in der Ausbildung oft an deine Grenzen gestoßen?
Klar, war man schon. Es ist halt auch schon damals, wie gesagt, in den 90ern, wo es ja noch nicht so einen krassen Pflegenotstand gab, wie es jetzt gibt, war es schon, fand ich, viel. Also du musst einfach ein Typ dafür sein. Also du musst so Basics mitbringen, also Empathie und natürlich auch Teamfähigkeit. Naja, da gab es schon Momente, wo ich so dachte, also finde ich das jetzt in Ordnung oder nicht irgendwie? Das ist jetzt gerade alles ganz schön anstrengend und ich kann wirklich arbeiten, so ist es nicht. Also wenn man dann Ja-Typ ist, ist Pflege schwierig, sich da abzugrenzen, ja.
Aber ich kenne das, was du alles sagst. Ich habe in der Ersten Hilfe Zivildienst geleistet und musste da auch dafür, dass man nur ein Zivi ist, so je länger man dann da war, desto mehr Aufgaben kamen irgendwie dazu. Hast du auch Nachtschichten gemacht?
Da musste ich ja leider.
Weil da trifft man ja die besten.
Ich habe meine Nachtdienste, warum auch immer, in der Psychiatrie gemacht.
Oh, okay.
Das ist ein Kapitel. Ich habe 6 Wochen da gehabt, einen Einsatz. Und dieser Einsatz holt mich heute noch manchmal ein, weil ich war in der, ich weiß gar nicht, gibt es die eigentlich noch? Die KBON, Karl-Bonhoeffer Nervenklinik. Mhm. Die ist oben in Reinickendorf. Mhm. Und, oh Gott, ey. Also, das ist eine geschlossene Abteilung gewesen. Mhm. Und da habe ich ein paar Tage im Frühdienst gemacht und auch Nachtdienste. Und da meinten die Typen, die da Nachtdienst gemacht haben, so, ja, wie man sich das halt so vorstellt, so Rocker-Typen irgendwie. Wo ich erst dachte, ach du Scheiße, ey, ist das jetzt gruselig hier oder was? Die waren aber ganz cool, die haben dann gesagt, naja, du kannst da auch zur Not da irgendwie dich ein bisschen ausruhen. Habe ich dann auch gemacht. Ansonsten ist es da schon sehr tricky auf so einer Psychiatrie. Also da ist schon... Da geht es schon heiß her, gerade erst recht auf der geschlossenen. Und wie auch das bringt mich heute manchmal so, was ich da gesehen habe und da gelernt habe, hat mir fürs Leben auch wieder einiges gebracht, dass ich Leute ganz gut lesen kann. Mhm. Denn man muss ja wissen, die da auf der geschlossenen sind, das siehst du denen ja nicht an. Ne? Die rennen ja nicht irgendwie komplett, ja, wie soll ich sagen, gesichtsverzerrt rum. Die reden ja auch relativ normal. Und das einzige Ziel, was die haben, ist, an deinen Schlüssel ranzukommen, damit sie halt rauskommen. Mhm. Da denken die sich halt die schärfsten Geschichten aus. Und naja, gut. Und in der Zeit sind eben auch ein paar Sachen gewesen, wo ich mir für mich gesagt habe, also Psychiatrie würde auch gar nicht gehen, da zu arbeiten.
Ja. Also, ich meine, Patientengeheimnis, aber kannst du eine Geschichte erzählen?
Ja, das war auch alles andere als witzig, sage ich mal so. Das war eine, ja, wie groß, also ich bin ja auch nicht sonderlich groß, also die war so knapp 1,60, eine junge Frau, ganz schmal, ist mit einer halben Mannschaft von Polizei. Die hat die da schon fast halb vermöbelt, sag ich mal, auf dem Weg zur Psychiatrie eingeliefert worden. Wir saßen hier im Schwesternzimmer und wir haben sie gesehen, also wie in so einem Film. Mhm. Und warum auch immer, ich schwör's dir, hat die irgendwie einen Hieper auf mich gehabt, ne? Und dann ist die immer an diese Scheibe rangesprungen mit ihrem Psychogeblick, ne? Und ich habe dann immer schon gedacht, Gott, was machst du hier? So, aber warte, geht noch weiter. Wollte die, oder da kam jemand, wollte ihr Essen bringen und du hast immer nur so einen Schlitz gemacht zum Reinschieben. Mhm. Und dann war eine Schwester. Und dann kam sie so rangeschlichen, schon so komisch. Aber du hast sie erstmal, und ich war hinter der Schwester. Mhm. Dann hat sie so das Essen genommen und dann hat sie irgendwas erzählt, sie würde gerne mal in den Klamotten, also da konnte sie dir so Sachen aussuchen. Irgendwas, jedenfalls war sie extrem schnell, hatte den Fuß in der Tür und war raus. Und war noch ruhig, jedenfalls war das Ding so, dass diese Schwester sozusagen einen Millimeter vor ihr lief, wie auch immer. Und da ist die der von hinten rangesprungen und hat die hier an den Haaren gepackt und hat so angerissen, dass die ihr also wirklich also mehrere Fellbüschel, also Haarbüschel daraus gezerrt hat. Die ist nach vorne gefallen, ne? Dann habe ich dann nach Hilfe gerufen oder geschrien, was weiß ich, weil das ist ja eine irre Situation. Und dann haben die da halt weggenommen und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Schwester ist dann ins Schwesternzimmer gegangen, stand vorm Spiegel, völlig paralysiert und hat sich dann so die Haare gekämmt und dann fiel da natürlich eine Tonne nach dem anderen Haare in das Waschbecken. Und irgendwann, weil durch den Schock, hast du ja erstmal so einen Adrenalinschub und dann kam nicht sozusagen das Blut, platzte erst dann sozusagen aus der Lippe. Dann blutete die an der Lippe, Haare raus und ich stand da und habe gedacht, das ist ja furchtbar, was läuft denn hier gerade? Also die ist zu meiner Zeit dann nicht mehr arbeitsfähig gewesen. Für mich war dann klar irgendwie, nee, muss nicht unbedingt sein.
Ja. Und dann bist du in die ambulante Pflege nach Kreuzberg.
Wo man ja
aber auch sehr viel Leid und Armut sieht.
Naja, das ist auch aus der Tatsache entstanden, dass ich nach der Ausbildung eben, wie ja gesagt, dann erstmal dachte, okay, ich gucke jetzt doch mal in meinem anderen Herz rum und will ein bisschen was Kulturelles und Künstlerisches machen und habe dann am Theater ein Praktikum gemacht und ein Volontariat und habe für einen Tipp geschrieben und bin aber immer Quereinsteigerin gewesen und habe es aber trotzdem immer irgendwie geschafft.
Okay.
Also habe mich gegen alle so, ja. Und das habe ich dann gemacht 2 Jahre und das hätte ich vielleicht auch weitermachen können. Aber wie du ja wahrscheinlich selber weißt, wenn man als Freier arbeitet, muss man eben immer gucken, dass was reinkommt. Und das und ich bin vom Typ so nicht. Ich muss wissen, dass ich mein Geld fix auf dem Konto habe. Und das war schon damals so. Und da habe ich gedacht, oh Scheiße, jetzt stimmt ja doch der Spruch, irgendwie greifst du nochmal auf deinen Job zurück. Mhm. So, und da mein damaliger Freund hier in Kreuzberg bei der AWO, Zivi war, hat er gesagt, ja, da musst du ja nicht lange, sonst, du, die sind voll nett und stell dich doch einfach mal vor. Hab ich gedacht, oh Mann, nee, und eigentlich so Pflege wollte ich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, genau, bin ich dann dahin. Du, und dann waren die total nett. Und dann habe ich gedacht, naja, so ein paar Stunden. Naja, da sind dann 17 Jahre draus geworden.
17 Jahre?
Ja, aber ich habe nicht 17 Jahre in der Pflege, ich habe 6 Jahre Dauerspätdienst gemacht. Und da kann ich dir sagen, also im tiefsten Kreuzberg, Anfang der 2000er, ist nicht wie jetzt. Ist was anderes. Also ich meine, jetzt hörst du, jetzt kommt es gleich wieder raus, wenn ich davon erzähle. Eigentlich bin ich ja Berliner, habe ich ja gesagt. Und da habe ich mir so richtig das Berlinern angewöhnt, weil da war das ja noch nicht so mit dieser Gentrifizierung und allem drum und dran.
Englisch und Spanisch.
Ach, da war ja alles. Und da waren halt, muss ich ja auch ehrlicherweise sagen, auch richtig noch so Ur-Berliner.
Ja.
Ne? So, und da gewöhnst du dir ganz schnell. Also weil wenn du da mit so einem Hochdeutsch da aufkreuzt, also so von wegen, hallo und ich bin jetzt gekommen, um Ihnen Augentropfen zu geben. So, ne? Das habe ich ja auch versucht. Dann sitzt dann einer, lümmelt im Sessel und sagt, komm mal rein hier, dann mach mal dein Ding hier und so. Genau, und das habe ich dann lange gemacht und da waren viele Sachen dabei, ja.
Was sind so Geschichten, die hängen geblieben sind, die du erzählen kannst und darfst?
Es war leider ein Erblindeter letztendlich, also er kann dafür nichts. Also das war ein ganz schlimmes Haus. Verwahrlost, das war so schlimm da. Also das war eins der Häuser neben dem hier am Kotti. Ich zeige hier hin, keiner sieht, egal. Da ging es ab, ey, von irgendwelchen... Mann, ich bin Hundetrainer, ich habe eigentlich wirklich gar keine Angst vor Hunden, aber von krassen Hunden, Drogenleuten, wo du im Fahrstuhl stehst und echt denkst, irgendwie, keine Ahnung. Also das fand ich ganz schlimm und der hatte es, den hat es auch leider ganz schlimm erwischt, weil die lebte wortwörtlich, die Wohnung. Also da war, also ich wusste gar nicht, wo ich meine Tasche hinstellen soll. Auf Toilette ist man ja sowieso nur bei auserwählten Menschen gegangen. Aber, und dann hast du wieder gehabt haben, dass du plötzlich in die Nähe vom Potsdamer Platz kommst oder Paul-Linke-Ufer. Da bist du plötzlich in halben Sälen, ja, in tollen Wohnungen. Also zwar ein extremer Kontrast auch in diesen Touren. Ja.
Ja, man sieht ja irgendwie viel Leid, kann ich mir vorstellen.
Ja, und es ist halt, weißt du, ich will dir mal so sagen, mach das zwar nicht mehr, aber das hat eben auch einen einfachen Grund, auch der ist natürlich auch in der Sache, was sich dann in den Jahren ergeben hat. Als, man nennt es DIGs, als die DIGs eingeführt wurden im Krankenhaus, das sind diese Abrechnungscodes, die jetzt auch noch auf Krankenschein und so weiter steht. Hinter diesem Schlüssel verbirgt sich ja, wie lange ist jemand im Krankenhaus, Liegedauer und so weiter. Und das passierte auch in der häuslichen Pflege. Als ich angefangen habe, da hatte man noch, sage ich mal, angemessen Zeit. Weißt du, da konntest du dich mit den Leuten auch noch unterhalten. Da konntest du vielleicht auch mal 3 Wörter mal fragen und vielleicht auch mal einen Schluckel mit denen zusammen trinken, also einen Kaffee. Und konntest eben mal nach dem Befinden fragen. Und das nahm dann so an Fahrt an, dass du dann so Tourenpläne bekommen hast, wo Zeiten hinterlegt waren. Also eine Metgabe 5 Minuten. Dann erlaubte es sowas, was du gerade fragst, eben leider nicht mehr. Ja, da findest du halt Traurigkeiten, dass die Kinder nicht kommen oder dass die Enkel nur kommen, weil sie, naja, sich halt irgendwie kleines Zusteckgeld abholen oder so. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich auf Dauer echt so, neben dem, dass natürlich auch, wenn es jetzt Krebserkrankungen sind oder sowas, ich habe jetzt nicht reine Krebspatienten versorgt, weil die sind palliativ. Ich bin keine Palliativschwester, das sind also so sozusagen palliativ, ne?
Ja.
Genau, das habe ich nicht gemacht, aber natürlich welche, die noch nicht palliativ sind, ne? Oder auch in türkischen Familien, ne? Wenn dann klar ist, wer da dominanter ist. Und hatte ich auch eine ganz liebe Frau, die war fast schon, sag ich mal, ich will nicht sagen suizidal, aber so in der Art, steht am Fenster und denkt sich, was soll das hier? Weil ich dann halt rausfinden wollte, warum darf sie eigentlich, oder warum spricht sie kein Deutsch, ne? Weil ich mir das dann immer übersetzen lassen musste. Oder ich habe dann aber auch alle rausgeschickt, habe gesagt, nein, ich möchte hier alleine mit der Patientin, weil es müssen nicht 10 rumstehen. Ich bin dann die Kranke, ich habe dann hier das Sagen, weißt du, wie ich meine? Da muss nicht. Und dann habe ich mal so durch die Blume gefragt und dann kam eben einfach auch raus, dass das auch gar nicht erwünscht war, ne? Weil Sprache bedeutet ja auch eigenständiges Denken. Und sich verständigen können. Und die taten auch total leid. Weil ich das so, naja, also wenn man so nicht groß wird, ne, dann ist das schon schwer zu ertragen, sagen wir es mal so. Und das war aber noch in der Ausbildung. Da gab es hinten am Südstern HIF e.V. nannten die sich. Also wir reden jetzt wieder von Anfang der 90er, also mit 95. Und da war AIDS ja noch ein Thema. Da wollte ich meinen, also man musste in der Ausbildung auch so einen Einsatz eben häusliche Krankenpflege machen. Da habe ich mich bei HIF e.V. beworben, weil es damals noch so war, ist verrückt, wenn man sich das heute vorstellt, dass dadurch, dass ich ja eine Frau bin und es damals Tatsache noch mehr homosexuelle Patienten gab, wollten die sicher gehen, ob ich da halt so ins Team passe. So. Und dann habe ich mich da vorgestellt, habe gesagt, ja, also ich irgendwie, hallo Antje, und ich bin irgendwie auch locker, so dachte ich mir, sowas muss man, also ich habe ja mit, das ist mir doch völlig egal und so. Ja. Und da bin ich auch so das erste Mal so mit so coolen Typen in Kontakt gekommen, auch so ein bisschen, wie man heute halt, also ja, transgendermäßig oder so. Überleg mal, das war also wie gesagt relativ Mitte der 90er. Naja. Und dann haben die mich genommen und dann habe ich meinen Wahleinsatz auch nochmal bei denen gemacht. Und da bin ich schon mit, also das hat mich auch richtig runtergezogen.
Warum?
Es war eine ganz junge Frau, die ist, ich glaube sogar kirchlich geprägt gewesen aus Frankreich oder so, ist wollte dann da aus, also raus aus diesem ganzen Clan da und so weiter und ist eben nach Berlin und ist blöderweise Zoo ausgestiegen. Und Zoo war ja damals noch so richtig räudig. Also hat die falschen Leute getroffen. Und ist sofort mit dem ganzen, ich sag jetzt mal, Mist in Kontakt gekommen. Ja, hat sich relativ schnell infiziert. Und die habe ich gesehen, die lag im Bett, also von AIDS gezeichnet. Und die hat mich richtig runtergezogen, weil ich dachte, oh, wie furchtbar bitte. Die kommt hier nach Berlin, ist extrem ambitioniert und trifft auf die falschen Leute. Und die hatte einen Katheter und ich glaube eine Lungenentzündung. Und die hat dann da so völlig fertig in diesem Bett gelegen. Und ich dachte so, Gott, ey, was war ich irgendwie, keine Ahnung, 18. Dachte so, oh Mann, was man hier schon so sieht, ne? Also ist nicht ohne, so, ja.
Aber dafür, dass du von Anfang an das nicht so richtig machen wolltest, sondern eher so kreative Schiene und dann hast du aber das ja jahrelang gemacht und dann immer sowas miterlebt und irgendwie trotzdem aber weitergemacht.
Wie gesagt, als das noch nicht so kam, dass man so eine Zeitvorschrift hatte, war das für mich auch total fein. Und ich habe nebenbei immer diesen ganzen Kreativkram gemacht. Also die ganze Zeit durch. Ich habe dann später meinen Sprecher- und Synchronsprecherausbildung gemacht. Ich habe Theater gemacht. Ich habe Schauspielunterricht noch so genommen. Okay. Ich bin halt nicht den klassischen Weg.
Immer so nebenbei.
Genau. Okay. Ja, ja. Also ich bin nicht den klassischen Weg. Ich bin bei allem, außer in meinem erlernten Beruf. Aber es hat immer funktioniert.
Und du warst auch mal Einsatzleitung. Müssen wir jetzt doch das Letzte aus dieser, in dieser Schiene, ne?
Ja, das ist auch aus der Sache entstanden, dass ich dachte so, wie soll denn das jetzt hier weitergehen? Irgendwie so mit diesen stressigen Touren, ich hatte teilweise 30 Leute im Spätdienst. Überleg dir das mal. In 6 Stunden, mach mal 30 Patienten. Also das ist ja absurd, ne? Da musste manchmal zurück, weil der Zucker irgendwie gesponnen hat. Da musste ich wieder gucken. Manchmal Feuerwehr rufen. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, da machst du nochmal so eine Art Pflegemanagement. Ne? Und da habe ich das an der Wannseeschule, übrigens möchte ich mal nebenbei erwähnen, selbst finanziert, ja, das jetzt mal hier, die Zeiten rausgearbeitet und auch selber mir alles finanziert. Was hatte ich mir eigentlich erhofft? Also ich habe total viel auch für mein Leben mitgenommen. Kann ich übrigens nur jedem raten. Es ist nichts umsonst. Man nimmt immer irgendwas mit. Da habe ich eben, wie gesagt, das Management und auch so Führung, Mitarbeiterführung. Und man lernt übrigens auch, ich hatte 2 Jahre Psychologie, man lernt viel über sich. Man muss natürlich bereit sein, auch an sich zu arbeiten. Und du musst eben auch da empathisch sein, so bis zu einem bestimmten Punkt. Bis dann die Geschäftsführung meint, man ist zu empathisch. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, genau, habe ich das dann auch gemacht.
So richtig mit Blaulicht? Einsatzleitung mit Blaulicht?
Nein,
oder?
Nein, im Büro.
Was wünschst du dir für die Pflege, für das Gesundheitssystem, jetzt wo du das einmal so alles durchgemacht hast?
Also ich habe natürlich auch noch Freunde, die das machen und eine meiner längsten Freundinnen aus der Ausbildung macht es ja auch noch. Und wenn ich da immer höre, was da so los ist, also für mich ist eigentlich die Frage, warum wird gerade in dieser Berufsgruppe, ob es jetzt in der Altenpflege ist oder eben auch im Krankenhaus, warum ist auch die Mobbingrate so hoch? Das ist eigentlich für mich so eine Frage.
Die Mobbingrate?
Ja, es klingt absurd. Es ist jeder im Stress. Du hast total viel zu tun. Du arbeitest den ganzen Tag mit Menschen, sowohl im Team als auch am Patienten.
Ja.
Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich merke, dass ich an der Klinke stehe und einen Anschiss auf den Flur kriege, sage ich mal, und ich drücke die Klinke runter und ich gehe zu demjenigen ins Zimmer, dann werde ich das nie an dem auslassen, weil der kann ja nichts dafür, der liegt ja nicht freiwillig da im Bett.
Ja.
Wenn ich aber merke, dass das mich mehr beherrscht, dass ich sage, ich passe da nicht mehr rein, dann muss ich aufhören. Die Verständigung wird immer schwieriger, aufgrund der Sprachbarriere. Und wenn du dich nicht sprachlich verständigen kannst, sowohl mit den Patienten als auch mit dem Pflegepersonal, als auch mit den Angehörigen, ist es schwierig. Und ich weiß auch nicht, wie man das den jungen Leuten schmackhaft machen kann, weil er ist extrem hart und ich frage mich immer, wäre jetzt Bezahlung wirklich die reine Motivation? Ja, es wäre schon schön. Ich, von mir aus können die kriegen wirklich extrem viel. Guck mal, selbst meiner Tochter redet es ja aus.
Mhm.
Ich meine, die hat jetzt gar keine Ambitionen, also jetzt im Krankenhaus zu arbeiten, aber ja. Du siehst ja, ich sag M sagt man, wenn man irgendwie überlegt, aber...
Große Frage, große Antwort.
Ja.
Und dann hat es dich, jetzt kommen wir zur anderen Schiene, weggezogen, Richtung Film, Fernsehen, Print, Theater, Sprechen, weil du einfach gemerkt hast, das macht mehr Spaß oder das andere geht nicht mehr so richtig.
Also ich nenne das ja so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, ist so diese kitschige Variante, aber es stimmt. Und das andere ist, es schließt sich der Kreis. Also ich bin das, was wir gerade besprochen haben, bin ich auch.
Ja.
Ich bin aber auch das andere. Und ich sag dir mal was, wenn ich jetzt nur das Künstlerische wäre, würde mir was fehlen. Wenn ich nur das andere wäre, würde mir das fehlen.
Mhm.
Und der Witz ist ja, warum schließt sich der Kreis? Weil das eine kann gut mit dem anderen verknüpft werden.
Mhm.
Und dann merke ich immer wieder, wenn ich so rede, und auch ich bin ja auch extrem ehrlich, dann sich wieder an dem Punkt dann bei denen, Schauspielkram und so, oftmals so, ach so, und dann macht sie da noch was anderes. Ach, das ist ja auch toll. Ach, und das musste so nach dem Motto, ne?
Mhm.
Kam ja auch früher immer so, ach, das muss es ja auch geben, wo ich mir denke, ja. Ja, so läuft eine Gesellschaft, ja, muss es auch geben. Aber euch muss es auch geben.
Mhm.
Kultur muss es auch geben.
Ja.
Und das macht mir auch total Spaß, weißt du? Aber ich will jetzt nicht immer nur so geschwollen daherkommen.
Aber wo kann man dich zum Beispiel hören?
Warum auch immer, wäre ich sehr gerne als Lehrerinnen besetzt. Also ich spreche auch in einem Hörspiel. Julia und Cara heißt das. Das ist auch von zwei ganz netten Mädels da ins Leben gerufen worden. Da bin ich die Frau Kausch, eine Lehrerin. Dann habe ich noch andere Hörspiele. Und da kriege ich immer so die dominanteren Stimmen.
Mhm.
Jetzt will ich anmerken, ich bin ein bisschen kratzig, weil meine Stimme ein bisschen angegangen ist. Ja, Synchron ist so eine Sache, da ist extrem schwierig reinzukommen. Da habe ich mal so Kleinigkeiten gemacht. Und ich mache auch viel live für die Kinder so, ne, so interaktive Lesungen, wo ich die mit so ins Boot hole. Und das...
Und so kleine Schauspielrollen auch.
Genau, ja. Also da... Ey, genau, da ist immer witzig, da mache ich immer Castings ohne Ende, wenn sie irgendwelche Mütter suchen und dann meinen sie aber irgendwie sich dann doch immer für den Prototyp der Mutter zu entscheiden. Keine Ahnung, ich bin denen zu unkonventionell mit meinen roten Haaren. Egal, jedenfalls finde ich es witzig, weil eigentlich
du bist
die Basics...
Mutter.
Ich bin selber, ja, meine Tochter ist 19, aber ich kann ganz gut mit Kindern so, ja. Und ja, da spiele ich so ein bisschen und das kann ich ja ganz gut mit meinem jetzigen Job auch verbinden.
Ja, denn du bist, das hat man noch nicht erwähnt... Inklusionsassistentin einer Inklusionsgrundschule. Jetzt auch.
Bitte, der Herr. Wunderbar. Schulische Inklusionsassistentin.
Okay.
Zuvor hieß das Schulhelferin. Wir durften aber sozusagen eine sehr interessante Weiterbildung machen.
Mhm.
Die beinhaltete Tatsache, um jetzt auch wieder den Kreis zu schließen, doch einige medizinische Themen waren natürlich für die Kolleginnen Neuland. Und manche haben auch gesagt, nee, danke, ist jetzt nicht meine Baustelle. Ne? So, also wenn du so, muss man ja auch mitkönnen. Ne?
Mhm.
Also... ja, also ich will jetzt nicht in die Materie gehen, aber wenn man jetzt so einen Anus-Preta-Beutel hat, ne, der hängt dann so draußen an dem Darmausgang, das kann nicht jeder sehen und dann sagt der ein oder andere, Entschuldigung, ich bin aber Schulhelferin so, ne, ich wollte jetzt eigentlich nicht da rumwühlen. So, das war jetzt für mich alles natürlich kein Neuland, aber ich habe ganz viel über Autismus und ADHS gelernt und diese Kinder haben dann im günstigsten Fall Anspruch auf mich.
Ja.
Und ich betreue die, ich begleite die im Schulalltag.
Aber es ist ja irgendwie, kann ich mir vorstellen, dass man viel Dankbarkeit spürt, oder? Das ist ein sehr...
Es ist toll.
Rewarding, fällt mir dann auf Englisch ein. Auf
ja, Deutsch, ja, du, also meine Anglizismen sind sehr überschaubar. Was ist das jetzt auch? Also, pass auf, es ist so. Es war so verrückt, als ich diese Schule besucht habe, zum Schnuppern.
Wo ist die?
In Wilmersdorf, Charlottenburg.
Okay.
Und schon die erste Lehrerin, die kam, die war so herzlich... so nett, ey, du, mir ging's durchs Mark und Bein. Ich habe gedacht so, oh mein Gott, was ist das? Um jetzt mal wieder den Vergleich zur Pflege. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wertschätzung ist da so ein bisschen Fremdwort, weil eben auch Stress oder, nicht falsch verstehen, nicht, dass da in der Schule kein Stress ist, aber was ich da erfahren habe, ein Wahnsinn. Du, das ging durch Mark und Bein. Ich habe gedacht so, oh krass, was ist das? Das fühlt sich so, so krass angenehm an, so also angekommen irgendwie. Also kannst du dir vorstellen, nach dem Schnuppertag bin ich noch durch zwei, drei andere Klassen geritten und dann hat die gleich gesagt, oh, willst du nicht unbedingt herkommen? Da ich gesagt, na Moment mal, ich will immer noch drüber schlafen. Mhm. Und ich bin aufgewacht, habe gedacht, das ist es. Und mache das. Und auch das natürlich nicht voll. Mein Gott, möchte nicht mal meine Rente später wissen, aber egal. Auch das nicht voll. Ich habe alle Ferien frei. Und das erlaubt es mir, deshalb sage ich es jetzt nur, das erlaubt es mir eben auch so ein bisschen dann künstlerisch zu arbeiten. Ne? Also
ja, sprechen, Schauspielern.
Und auch, dass ich dann halt den Nachmittag irgendwie verplanen kann. So. Ja gut, du musst die Lautstärke abkönnen, ohne Frage. Du musst mit Kindern können. Hallo? Auch keine Frage. Ich bin an der Grundschule. Mhm. Aber es ist so cool. Ich halte den Lehrern so den Rücken frei. Ne?
Ja.
Also ich turne da durch die Klasse. Ich bin immer, wenn wir Unternehmung machen, wie so ein Schäferhund. Ich gucke immer, dass die Gruppe immer so zusammen bleibt, wie so ein Hütehund. Ja? So, das sind so meine Stärken. Und ich kann, Kinder haben guten Draht zu mir. Das klingt jetzt alles wie ein Eigenlob, aber ich meine so letztendlich, man muss ja so Sachen mitbringen. Und da, weißt du, ich bin da endlich mal angekommen, wo ich so denke, das ist das, was gebraucht wird. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, entweder auch ehrenamtlich mal so eine Tätigkeiten zu machen mit Menschen. Es bereichert, es klingt jetzt so pathetisch, aber ja, es bereichert und es ist für die Seele gut.
Ja. So. Und wie viele Jobs willst du jetzt noch machen, bevor du in Rente gehst?
Na, pass mal auf, bin ja noch Hundetrainerin. Ich habe ja zwischendurch in einer Hundekita gearbeitet.
Ach so, ja. Ich dachte.
Genau. Okay. Nee, ich habe ja zwischendurch, als ich bei meinem Pflegeberuf aufgehört habe, habe ich schon immer zwischendurch in einer Hundekita gearbeitet, wo also Frühdienst, Nachtdienst, alles war. Mhm. Wie man sich eine Kita vorstellt. Ne? Dann haben früh die Leute ihren Hund gebracht. Tschüss, Mama geht jetzt zur Arbeit. Tschüss. Und dann wurde der Hund da gelassen. Oder wenn sie in Urlaub fahren, ja, tschüss. Und dann blieb der Hund halt da. Und die haben wir dann bespielt und gemacht. Und weil ich mir in der Zeit selber einen Hund aus dem Tierschutz holen wollte und auch jetzt gemacht habe, die ist jetzt schon 13, habe ich eine Hundetrainerausbildung gemacht. Mhm. Und das war sehr gut, weil dann konnte ich natürlich die Hunde, also ich bin auch extreme Hunde-Fan nennen so und ich hatte auch schon immer einen, also, ne? Ja. Aber ich wollte die Hunde noch besser lesen können. Und jetzt kommt's, pass auf, jetzt, das muss rein.
Okay.
Jetzt kommt der Clou. Jetzt bin ich an dieser Schule und sage zu den Lehrern, passt auf, der Hase, wie meine Tochter immer so schön sagt, wie der Hase hoppelt. Ich bin jetzt hier, ey, ich habe keinen pädagogischen Background, ne? Also ich kann hier irgendwie meine Basics als Mutter hier einbringen. Ich habe mein Kind, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ey, ich bin hier irgendwie Krankenschwester. Das könnt ihr, glaube ich, auch ganz gut nutzen. Und jetzt kommt's, halte ich fest, du. Ich bin Hundetrainerin. Natürlich Gelächter, ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, ey, nee, lasst euch das erklären. Ob ich jetzt bei einem Hund oder bei einem Kind konsequent bin und sanktioniere im Sinne oder lobe beim Hund ein Leckerli, bei einem Kind Schulterklopf oder sagen, hey, hast du super gemacht. Ist total egal. Du wirst lachen. Ich kann diese Basics eins zu eins da umlegen. Du, es klingt echt bekloppt, aber auch so dieses, weißt du, wenn du so klare Ansagen machst, so Hand vor und sagst so, stopp, nein, ich möchte das nicht oder so, ne? Das kannst du, es klingt jetzt bekloppt, bei dem einen autistischen Kind, das habe ich intuitiv gemacht. Die haben sich alle gewundert, die haben gedacht, krass, der hört ja. Also so, einfach Hand vor, habe ich gesagt, stopp. Einfache Sprache, drei Wörter in einem Satz. Mhm. Meine Rede zum Sonntag.
Jetzt haben wir über alle Jobs gesprochen, oder?
Ja. Okay.
Treffen wir uns in 20 Jahren nochmal. Hast du noch fünf Jobs dazugekommen?
Nee, da bin ich ja schon fast Rente. Oder? Um Gottes Willen.
Mal gucken. Aber vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön, ich danke auch.
Tschüss. Eine herrliche Berliner Schnauze und ein Leben, das zeigt, wie nah Fürsorge und Erschöpfung beieinander liegen können und wie viel Würde in diesem Beruf steckt, wenn man ihn wirklich lebt. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Bettina Göring. Man hört es schon am Namen, sie ist mit einem der führenden Nationalsozialisten verwandt. Sie ist die Großnichte von Hermann Göring. Wie sie mit dieser Familiengeschichte lebt und wie sie ihr ganzes Leben geprägt hat, das hört ihr beim nächsten Mal. Ich bin Matti Geier, bis dann.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.